Deutschlandfunk.
Hi, herzlich willkommen zum Hörspiel-Podcast. Ich bin Massimo Maio. Wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass wir heute in einer gespaltenen Gesellschaft leben, wie es so oft heißt? In einer Welt aus Medienblasen und Affektblasen, wo Politik und Inszenierung quasi das Gleiche zu sein scheint. Das folgende Hörspiel nimmt uns mit in ein spannendes Zwischenstadium dieser Entwicklung. Das ist ein Hörspiel von 2009, eine Zeit, in der noch vor allem Zeitungen und Fernsehen die Öffentlichkeit bestimmt haben, es aber gerade so losging mit Social Media und mit erschütternden Nachrichten von Einzelnen an alle. Das Hörspiel besteht aus zwei Folgen und ist eine beeindruckend genaue Analyse dieser Zeit damals von dem Zusammenspiel aus Medien, Politik und Öffentlichkeit. Und zwar so genau, dass dieses Stück auf eine eigene Weise auch sehr viel von dem erzählt, was wir heute alltäglich erleben.
Die Polizei fällt jetzt hier mit dem Wasserwerfer durch die Menge. Das ist eine unverantwortliche Provokation. Die Polizei soll sich sofort zurückziehen.
Bedrohungslage nicht dramatisieren, wir dürfen die Bedrohungslage aber auch nicht bagatellisieren.
Das, was wir machen, dient dazu, den Menschen zu helfen, durch diese Krise zu kommen.
Jetzt ist die Furcht vor uns so groß geworden, dass er meint, sich bewegen zu müssen. Und die Furcht vor den Wählerinnen und Wählern, die demnächst abstimmen werden.
Ich höre Stimmen von der Bühne herunter. Ich sehe ganz große Auftritte. Chöre, meine Herren. Und einige wenige nennenswerte Solisten.
Thomas Bernhard.
Nachricht an alle. Von Michael Kumpfmüller. Erster Teil.
Was ist im Tiergarten schon Brunnen? Die hätte ich ganz neu. Wannetil!
Sagen wir so.
Wir sind zufrieden.
Wir kommen zurecht. Die Kinder sind gesund.
Sie sind gut untergebracht unter der Woche täglich von 7:30 bis 16:00.
Wir sind froh, dass wir die Plätze für sie bekommen haben.
Dass der Staat das macht, dass das noch möglich ist.
Andere sehen das bekanntlich anders. Sie glauben, der Staat müsse ihnen dankbar sein, weil sie dafür sorgen, dass wir nicht aussterben und jemand später die Renten zahlt.
Warum glauben die Leute eigentlich ständig, jemand müsse ihnen dankbar sein? Danke, dass du es schaffst, morgens aufzustehen. Danke, dass du dich um deinen Lebensunterhalt kümmerst. Danke, dass du auf der Welt bist.
Du bist richtig arm. Niemand hat es so schwer wie du. Und trotzdem bist du so ein feiner Mensch.
Vielen herzlichen Dank, dein Staat.
Sogar Kinder sind klüger. Sie stellen Fragen. Papa, ein Staat, was ist das?
Kinder fragen immer so viel. Man kommt gar nicht nach.
Woher kommt das Geld?
Warum gibt es Krieg?
Wie ist es, wenn man tot ist?
Mama, was ist ein Streik? Ist ein Streik gut oder schlecht?
Auf der Fahrt redeten sie bloß das Nötigste. Sie erklärte, was da draußen in etwa los war, wie sie sich wehrten, wie sie hofften. Ungefähr 20 Mann. Vor 10 Tagen hatten sie sich für einige Stunden ans Werktor gekettet und verweigerten seither die Nahrungsaufnahme.
Ihr Beruf waren Lokomotiven. Sie nahmen sie auseinander und setzten sie wieder zusammen. Sie fanden die kleinsten Fehler und reparierten sie.
Aha, verstehe. Und deshalb fahren wir dahin. Etwas ist vorbei. Wir zeigen, wie es gewesen ist.
Sie verteidigen ihr Leben da draußen. Sie wollen uns etwas sagen. Sie reden mit uns. Ihre Körper reden. Sie sagen, ihr macht uns kaputt. Schaut, wie ihr uns kaputt macht. Wir sterben daran. Ihr seid die Nächsten.
Sie ging einfach ein, sagte Hallo, warum sie gekommen waren. Die Halle war so lang wie ein Fußballfeld. 4, 5 Lokomotiven waren zu sehen. Ausgeweidete Maschinen mit abgehobenen Schädeldecken, offenen Bäuchen. Man sah abmontierte Räder, Achsen, bunte Kisten mit Ersatzteilen, Dazu Hebebühnen, Seilwinden. In einer Ecke eine Reihe Computer mit verschmutzstarrenden Tastaturen. Tote Bildschirme.
Haben wir vor ein paar Tagen nicht schon miteinander gesprochen? Du bist... Warte.
Tom.
Tom, genau. Wir wollten gerne noch mal schauen. Führst du uns ein bisschen herum, solange es noch hell ist, damit sich unsere Leser das vorstellen können?
Ja, gut.
Seit wann bist du hier?
4 Jahre, genau.
Machst du die Lok dort drüben? Super, als hätte man sie geschlachtet. Ein trauriger Anblick ist das hier. Es fehlt der Lärm, das Hämmern der Maschinen, Stimmen, die Gerüche.
Ich gehe hier nicht weg.
Was sagst du?
Ich bleibe, ich bin der Letzte. So viel ist sicher.
Sie begriff nicht. Dann doch. Er wollte sie zwingen. Wenn es den ersten Toten gäbe, würden sie alles noch einmal überdenken.
Ich hätte gerne noch ein Porträt von ihm. Stell dich mal dahin.
Erik stellte sich vor eine Lok und fotografierte ihn von ganz nah. Links das angeschnittene Logo der Bahn. Daneben sein unfertiges Gesicht, sein Grinsen. Später aus halber Distanz mitten in der leeren Halle, wie er dastand. Ein pickliger Junge mit gestreckter Faust, der vor Entschlossenheit glühte.
Du bist noch jung, mach keine Dummheiten. Ich gebe dir meine Nummer. Hier, ruf mich an.
Josina hat dich selten gewarnt. Sie werden dich bestürmen, auf Schritt und Tritt verfolgen. Sie werden dich belagern. Das wird mühsam, stell dich drauf ein. Schon als sie vorfuhren, war das Gedränge riesengroß. Überall wartende Teams, die sie kaum durchließen. Schmuddelige Typen in Jeans und Pullover, die filmten, wie er aus dem von allen Seiten umstellten Wagen kletterte und sich mit Hilfe seiner Bodyguards eine Gasse Richtung Eingang freikämpfte.
Ich bin okay. Was wollt ihr? Ich bin nur das, was ihr seht. Mehr kriegt ihr nicht.
Das Unglück war noch keine 6 Wochen her. Selden mixte sich gerade einen Drink, als die Nachricht kam.
Nicht jetzt.
Wahrscheinlich ist es Peer, dachte er. Ein letzter Einfall zu den stockenden Verhandlungen, mit denen sie sich seit Tagen herumschlugen. Vielleicht auch Britta, die mal wieder nicht schlafen konnte. Drüben, im fernen Europa, wo es früher Morgen war. Die Nachricht war von seiner Tochter. Hallo Paps, fing sie immer an. Aber diesmal begann sie anders. Oh mein Gott, es hat eine Explosion gegeben. Es ist entsetzlich.
Es ist entsetzlich. Wir stürzen ab. Betet für mich. Ich liebe euch.
Absender Anisha. Die bekannte Nummer. Gesendet 7.37 Uhr, 41 Sekunden. Das Datum von morgen. Wieso morgen?
Das ist ein Scherz. Anisha, komm. Was soll das? Warum machst du das? Was ist los? Mach mir keinen Kummer.
Morgens gegen 3:30 brachten sie die ersten Bilder. Jemand flog im Helikopter über eine Absturzstelle. Man sah verbrannte Erde, rauchende Trümmer an diversen Stellen, Feuerwehr und Rettungsfahrzeuge. Darunter einen roten Balken mit der Schlagzeile 180 Tote bei Flugzeugabsturz. Keine Überlebenden. Über die Absturzstelle hieß es unbestimmt ein Vorort von Rom, ca. 70 Kilometer nordöstlich. Eine Maschine nach Stockholm. The fatal air crash happened next to a small village. 2 houses are completely destroyed. Imagine this happening in a city like Rome. Er musste mit jemandem reden.
It's horrific, really horrific, unbelievable.
Gottes Willen. Selten. Ich glaube es nicht.
Komm, setz dich. Schau dir das an. Hab mir das nicht immer gepredigt? Es kann uns alle treffen, überall und zu jeder Zeit. Und jetzt das. Jetzt bin ich dran.
Moment. Ja? Ich verstehe. Ich sag's. Ich glaube, du machst das mal besser aus. Sie haben die Liste. Deine Tochter ist drauf.
Im Lift nach unten, umgeben von lauter Spiegeln, betrachtete er sein Gesicht. Es war deutlich zu erkennen, wie müde er war. Aber man sah keinen Schmerz.
Was wollte sie um Himmels Willen in Stockholm?
Er sah ihre Wohnung an der lauten Piazza. Anisha im Bademantel, wie sie den Kindern in der Küche das Frühstück machte. Er dachte an die Kinder, auf Postkarten ihre krakelige Schrift, mit der sie ihm ab und zu Einblick in ihr Leben gewährte. Ein verbummelter Nachmittag am Fluss, im Bikini am Ufer des Tibers, während die Zwillinge friedlich im Wagen schliefen.
Bist du okay?
Ja. Ja, alles okay. Ich bin okay.
Sie waren Herdentiere. Nur als Herde konnten sie sich bewegen und sich verteidigen.
Aber ich freue mich, dass du wieder wach bist. Schön.
Ich glaube, das geht gut.
Jetzt mit dem Abstand von ein paar Wochen fiel ihm auf, mit wie viel Kleinkram sie sich in diesen Sitzungen beschäftigten. Das meiste waren Reparaturmaßnahmen, Vorbeugen und Reparieren. Sie justierten winzige Schrauben, polierten an der einen oder anderen Stelle eine Verkrustung weg. Der Rest war Gefahrenabwehr. Nach innen wie nach außen, auch wenn man den Feind nicht kannte. Hatte der Feind erst seinen Namen, war er praktisch schon erledigt.
Es gibt eine verdammte Menge Leute da draußen, die böse Absichten haben.
Selten.
Ihre Pläne sind kompliziert. Die Vorbereitung eine Sache von Monaten. In dieser Zeit führen sie Gespräche. Sie sind nicht stumm. Man kann sie nicht sehen, aber sie sind nicht stumm.
Ja, ja. Na endlich. Gibt es einen Grund, warum ihr so spät seid?
Hi.
Ja, super. Echt super, die Idee.
Sie hatten diese Mania mit.
Okay, fahren wir.
Sie hatten sie vor kurzem bei sich aufgenommen. Sie war höchstens 19. Bei Papa und Mama rausgeflogen. Oder bei Nacht und Nebel davongelaufen.
Hallo, Mania.
Hallo.
Scheiß Wetter.
Sie kamen zum Containerbahnhof. Folgten dem Fluss, wo es kaum Licht gab. Ein paar flackernde Laternen. Links und rechts verfallene Laderampen. Wohnwagen mit Nutten, die bei diesen Temperaturen nicht viel zu tun haben.
Na super.
Warte, wir sind noch nicht da.
Ihre Arbeit war die Schrift. Sie hinterließen Botschaften. Sie redeten nicht bloß, sie wehrten sich. Steht auf. Bildet Barrikaden. Versammelt euch. Das internationale Kapital, die Europäische Kommission, steht auf. Wir sind viele. Am liebsten arbeiteten sie in den Vorständen. Rubber gab die Befehle. Er verteilte die Dosen, zwei schwarze und zwei rote. Das Mädchen immer an seiner Seite. Er sprühte ein großes K.
Oh ja, das.
Dann ein
Lass
A.
mich auch, ich will auch.
T. I. Sie machte das T und das A. Kleiner, als er angefangen hatte, aber egal. Hauptsache, sie machte schnell. Quer über die ersten beiden Schaufenster, die aber nicht reichten. Weshalb sie kurzerhand auf die nächsten wechselten.
Okay, weiter! Mania, alles okay mit dir?
Mhm. Oben in seinem Zimmer wollte sie erstmal Bier. Sie drehte sich einen Joint und begann zu reden über die Aktion, was ihr daran gefiel, dann auf einmal über ihren Vater. Was er wohl sagen würde, wie er das fände. Eine Tochter, die klaut und Banken mit Parolen beschmiert.
Man müsste einen von denen umlegen. Schon mal darüber nachgedacht?
Wen umlegen?
Und hier lebst du also?
Hier lebe ich.
Machst du das öfter?
Was öfter?
Man konnte richtig sehen, was ihr durch den Kopf ging. Was ist der Preis? Ging ihr durch den Kopf? Ist er angemessen? Zahle ich drauf? Was ist die Wahrheit? Gibt es unterschiedliche Versionen davon? Drinnen und draußen? Es gab den Krieg draußen auf den Straßen. Die ersten Symptome, Aufstellung und Bewaffnung der Bataillone, während das Land weiter friedlich im Tiefschlaf lag.
Okay, was haben wir?
Alles ziemlich unappetitlich, würde ich sagen. Überfüllte Tonnen, dazu Berge von bunten Säcken, fliegenden Müll an Bushaltestellen. Sie sagen, es ist erst der Anfang.
Unsere Freunde von der Gewerkschaft. Gibt es eigentlich Zahlen? Mitgliederstruktur, wie viele es noch sind? Ich habe das völlig vergessen.
Auch jetzt, nach 3 Wochen, waren die Protestaktionen keineswegs flächendeckend. Es gab ausgewählte Schwerpunkte, dort, wo es besonders wehtat. Maximale Wirkung mit minimalen Mitteln.
Einige haben schon gedroht, uns das Zeug vors Ministerium zu kippen. Einen großen Laster, der aber natürlich nicht durchkommt.
Jetzt die Rede. Irgendwelche Einwände? Anmerkungen?
2, 3 Kleinigkeiten. Der Staat ist kein Selbstbedienungsladen. Der Staat ist kein Feind. Mir gefällt das Tempo. Ein paar unangenehme Fakten zur Verschuldung. Wer trägt welche Last? Die Kleinen, die Großen.
Über den Bericht aus Rom und die Reaktionen in der Presse kein Wort. Josina hatte Kopien gemacht, Schlagzeilen in großen Lettern, die alles andere als freundlich klangen. Pech für den Rambo-Minister. Tochter kommt nach banalem Triebwerkschaden ums Leben.
Du machst dir doch nicht etwa Gedanken deshalb.
Josina macht sich Gedanken. Sie ist wütend auf ihre Kollegen. Wir sind alle nervös. Ach, keine Ahnung. Ich hoffe, das legt sich.
Sie wollen, dass ich mich Ihnen erkläre, aber ich erkläre mich nicht.
Sie suchen nach etwas, ja. Sie stellen sich Fragen, wie es weitergeht. Das alles beschäftigt Sie.
Das alles weiß ich doch selbst nicht genau.
Dann kam er auf den Bericht aus Rom.
Hinten in einem 10-seitigen Anhang. Hast du das gesehen?
Eine Liste mit den letzten Nachrichten. 34 Passagiere aus 11 Ländern. Alles fein säuberlich dokumentiert. Soweit die Handys noch funktionsfähig waren. Darunter auch Seldens Nachricht an seine Tochter.
Sie schreiben alle dasselbe. Schweden, Italiener, Briten, wo immer sie herkommen. Ich liebe euch. Es ist entsetzlich. Bitte denkt an mich. In verschiedenen Variationen, wie im Chor. Sie wissen, dass sie sterben, aber die anderen sterben auch. Sie sind viele. Der Tod macht uns gleich, sagt man doch. Der Tod ist der große Gleichmacher. Der letzte große Gewerkschaftler ist der Tod, sagt uns das.
Entsetzlich.
Das Ambiente täuscht. Die Küche ist wirklich hervorragend. Setzt euch. Da wären wir.
Also, worum geht es? Wir haben ein Problem. Ein Streit unter Freunden, nennen wir es so. Freunde sollten miteinander reden, finde ich.
Wir haben natürlich eine etwas andere Sicht der Dinge.
Ich sag euch was. Ein Müllarbeiter bei der Stadt, verheiratet, 2 Kinder. Eine Telefonistin in einem Callcenter. Von diesen Leuten reden wir.
Leute, für die ihr früher Politik gemacht habt.
Ich kann euch nicht folgen. Du? Kannst du folgen, Nick?
Sie sind wütend, kann ich euch sagen.
Wütend? Leute mit einigermaßen sicheren Jobs, aber wütend. Es tut mir leid, aber ich kann euch nicht folgen.
Ganz meinerseits.
Also, was habt ihr vor? Die Streiks gehen weiter, nehme ich an. Verhandlungen über Details nicht ausgeschlossen, aber um Details geht es euch ja nicht. Ihr wollt einen heißen Sommer, einen Tanz der Straße. Das ist es, was ihr wollt. Ich kann mich an Zeiten erinnern, da mochten wir uns. Ich kann nicht sagen, dass ich sie nicht mag. Leider brauchen wir sie noch.
Der Fisch war nicht richtig durch.
Rubber hatte gesagt, er komme gegen 5. Aber von Rubber war weit und breit keine Spur. Mania war ein bisschen sauer, mehr auf sich selbst als auf ihn. Obwohl er es gewesen war, der sie überredet hatte. Von der Tribüne hörte man jetzt Musik. Afrikaner in bunten Kleidern, die einen hohen Lärm veranstalteten. Die eigentliche Kundgebung schien vorbei zu sein.
Na toll.
Rund um sie herum begann der Aufbruch. Plötzlich gab es Lücken. Jemand kickte eine leere Flasche weg. Auf dem Boden überall Papier. Es tauchte das Gerücht auf, drüben am Ostbahnhof finde eine Aktion statt. Hunderte Studenten säßen auf den Gleisen und legten den gesamten Zugverkehr lahm.
Scheiße!
Dann sah sie weiter weg. In der Nähe eines Brunnens gepanzerte Wagen mit Wasserwerfern und eine Kette Polizisten, die mit Megafonen zur Räumung des Platzes aufrückten.
Maria und Josef, was für ein Witz. Dieser Arsch.
Die Streiks gingen inzwischen in die 8. Woche. Praktisch in allen größeren Städten fanden Demonstrationen statt. Arbeiter und Angestellte, die mehr Lohn forderten, Studenten.
Okay, reden wir über die Studenten. Was wolltet ihr, was wollen sie? Sie fürchten um ihre Zukunft, okay. Die Jungen gegen die Alten, das war absehbar. Die Rente, die Stellen, aber was ist die Pointe? Sie möchten in den Staatsdienst. 2 von 3, wenn die Umfrage stimmt. Sie wollen Beamte werden, Teil der Staatsmaschine, auf Lebenszeit.
Ja und?
Heute in der Zeitung steht ein schöner Kommentar dazu. Eine Frau, Name habe ich vergessen. Wer protestiert dagegen wen, fragt sie. Ihre Antwort? Privilegierte gegen Privilegierte. Die von morgen gegen die von heute. Im Grunde ein Bandenkrieg, schreibt sie. New York gegen Chicago oder umgekehrt.
Was schlägst du vor?
Wir warten ab, schlage ich vor. Wir erklären noch einmal, um was es geht. Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit, Lage der Migranten. Das versuchen wir zu kommunizieren. Du kümmerst dich um die Partei, ich versuche es nochmal bei den Gewerkschaften. Ein paar Kanäle funktionieren ja noch. Eine kurze Rede auf einer ihrer nächsten Kundgebungen.
Danke.
Ich stelle mich gerne hin und lasse mich niederbrüllen, wenn das weiterhilft.
Früher waren wir natürlich alle dagegen. Die Bullen, unsere Väter, die fetten Minister, die gesamte Gesellschaftsformation.
Universitäten, Sexualität, die schmutzigen Kriege des Kapitals, alles war böse oder falsch, nicht so, wie es hätte sein können, wenn nur alle gewollt hätten.
Leider wollten nicht alle. Der Staat und das Kapital, ihre Verflechtungen, der ganze Terror, der davon ausging, das wollten wir abschaffen, zerschlagen. An diesen Fetischen arbeiteten wir uns ab.
Der Kapitalarbeitskreis, die Diktatur des Proletariats, der Strand unter dem Pflaster, meine Güter. Eine tote Kultur, eine Sprache, die keiner mehr spricht, nur noch der Vatikan.
Oder am Lehrerstammtisch ein paar Unverbesserliche, für die das alles noch nicht vorbei ist.
Also, woran liegt es? Die alte Frage.
Das Fernsehen?
Die Familie?
Wir erziehen sie einfach um.
Wir stecken sie in ein Lager.
Ja, Erziehung im Permafrost, hoch oben im Norden, in Sibirien, wo es nur Moose, Sträucher und Farne gibt. Die längste Zeit des Jahres gefrorene Böden. Keine bewegten Bilder. Dafür regelmäßige Mahlzeiten um einen großen Tisch. Eine dünne Brotsuppe, von der man nicht satt wird.
Ein Rückfall in alte Zeiten, sicher.
Diese ganze Denke, die doch ein für alle Mal gescheitert ist.
Dass man die Leute zu ihrem Glück zwingen muss.
Man kann sie nicht zwingen, leider.
Also machen wir weiter.
Alle paar Jahre fällt uns jemand auf.
Jemand hat Gedanken.
Er denkt.
Auch wenn man ihn nicht zwingt.
Ein Junge, 15, 16, sehr schmal, blass, mit wachen Augen.
Davon versuchen wir zu leben.
Und nun, liebe Genossinnen und Genossen, begrüßen wir Herrn Innenminister Selten.
Er war der 4. und letzte Redner.
Na, dann mal los.
Der Anfang geriet ihm eindeutig zu onkelig. Er klang, als rede er mit Kindern, als nehme er sie nicht ernst. Mit Anisha hatte er manchmal so geredet, als sie 13, 14 war.
Politik kann nicht alles. Die Zukunft wird schwierig.
Schmerzhafte Schritte sind unausweichlich. Politik und Gesellschaft müssen über die richtigen Maßnahmen streiten. Aber am Ende muss auch jemand entscheiden.
Ein- oder zweimal meinte er, sie zu kriegen. Momente, in denen es Kontakt gab. Wie da unten und er da oben.
Die Gesellschaft braucht sie. Ich setze auf sie. Wir alle setzen auf sie. Eine Politik gegen die Interessen der Mehrheit ist nicht unsere Sache. Auch wenn sie das hier und heute glauben.
Er wartete die Buß ab, verbeugte sich, etwas zu ironisch vielleicht. Dann drehte er sich weg und ging nach links zur Treppe, als ihn etwas streifte. Oberhalb des rechten Ohrs. Mehr ein Lufthauch als eine wirkliche Berührung. Aber ohne jeden Zweifel eine Attacke. Er duckte sich weg, stolperte, verlor für Augenblicke die Orientierung. Jemand hatte versucht, ihn zu berühren. Eine Frau. Sie hatte versucht, Kontakt mit ihm aufzunehmen.
Alles in Ordnung?
Ein Anschlag sah natürlich anders aus. Aber eine Warnung war es auf jeden Fall.
Ich denke schon.
Britta hatte die Szene wieder und wieder gesehen. Erst live, dann in kurzen Schnipseln. Seine Rede, den Tumult, die anschließende Randale, die auch jetzt kurz nach Mitternacht kein Ende zu nehmen schien.
Du kannst mich mal.
Sie musste schon fernsehen, wenn sie wissen wollte, was mit ihm war. Erst gegen Mittag hatte er endlich angerufen. Alles halb so wild, kein Anlass zur Sorge.
Vielen Dank auch.
War er ausnahmsweise zu Hause, wollte er meistens reden über seine neuesten Pläne. Wie es weiterging, wie es bei ihr weitergegangen war an den langen Nachmittagen oben in ihrem Atelier.
Ich habe nicht das Gefühl, dass dich das interessiert.
Britta malte, seitdem sie 16 war, alles mit großen Unterbrechungen und nachlassendem Tempo. Seit einigen Jahren bevorzugte sie Tempera auf Leinwand, riesige Formate mit Köpfen, die halb angeschnitten waren. Ihr Thema waren die großen Verbrecher, Massenmörder verschiedener Epochen, Hitler, Stalin, Mao, in einem düsteren Triptychon. Noch sehr stilisiert. Dann die anderen. Pol Pot, Idi Amin, Salazar. Alle möglichen Barbaren. Mit weit aufgerissenen Augen. Vor Entsetzen schreiend. Leute, die aus einem Albtraum zu erwachen schienen. Das Ehepaar Ceausescu in der Sekunde seines Todes. Selden mochte die Bilder nicht. Er behauptete, ja, der ganze Stil, den er sehr eigen fand. Der Strich, die Wucht der Farben. Aber die Botschaft. Warum diese Verbrecher?
Warum diese Verbrecher?
Ich feiere ihren Tod. Ich zeige, wie sie sterben. Dieses verdammte 20. Jahrhundert. Bei mir müssen sie alle sterben.
Sie gefielen ihm trotzdem nicht.
Ja, ja, aber worauf läuft das hinaus?
So ist Politik, darauf läuft es hinaus. Die Pointe ist der Mord. Auch wenn die Mörder sterblich sind.
Aha. Was wolltest du sagen? Vor den Toten braucht ihr euch nicht zu fürchten. Fürchtet euch vor den Lebenden.
Genau.
Manchmal kam er hoch und sah ihr zu, wie sie da stand. Von oben bis unten bekleckst. Äußerlich ruhig, mit zurückgebundenen Haaren. Sehr streng. Irgendwie tapfer.
Ach, mein Mann. Was verschafft mir die Ehre?
Seit der Geschichte mit Anisha war er nicht mehr gekommen. Er war viel weg, eher mehr als weniger, obwohl er nur noch ungern in Flugzeuge stieg. Sonst merkte man nicht viel. Man hatte von Anfang an nicht viel gemerkt. Er machte Politik. Er machte Politik daraus. Neue Gesetze gegen den Terror, obwohl es ein banaler Triebwerksschaden war.
Der Tod eines Jugendlichen hat in mehreren Städten schwere Krawalle ausgelöst.
Es gab ein paar Augenzeugen, windige Passanten, eine Gruppe Jugendlicher in einem nahegelegenen Teehaus. Außerdem natürlich die Beamten, die den Wagen gestoppt hatten und für die abgegebenen Schüsse verantwortlich waren.
Es sind Bilder wie aus einem Bürgerkrieg.
Zwei jugendliche Libanesen in einem alten Benz, der eine tot, der andere schwer verletzt. Die Ärzte, hieß es, bemühten sich.
vielen ist nicht.
Noch in derselben Nacht ging es los.
Wir haben keine richtige Regierung, keine richtige Polizei, nichts. Es gibt keine Sicherheit mehr in diesem Land.
Hannah konnte erst am Nachmittag. Sie hatte sich weiß Gott was vorgestellt. Szenen aus einem Bürgerkrieg. Wenn sie genauer darüber nachgedacht hätte, das alte Beirut in einer Feuerpause. Aber als sie schließlich vor Ort war, war sie enttäuscht. Man sah Wracks, vernagelte Schaufenster. Dazwischen vereinzelt Kollegen, die die Spuren des vergangenen Horrors sichteten. Niemand, der bereit war, mit ihr zu sprechen. Keine Pointe. Nur trostloses Gewusel vor heruntergekommenen Fassaden. Geistlose Öde. Erik kümmerte sich vor allem um die Wracks. Er machte Bilder vom Tatort, drüben an der Ecke, wo ein paar Leute eine Mahnwache organisiert hatten. Bis 8:30 geschah überhaupt nichts. Überall Stille. Auf den Straßen kaum Leute. Hin und wieder ein Schwarm Jugendlicher. Gruppen dunkler Gestalten, die sich mal hierhin, mal dahin bewegten. Und dann wieder nichts. Nur Stille. Weiter weg ein Licht, verdeckt hinter den Häusern. Dann ein dumpfer Knall. Ein Gejohle. Dann rannte sie los. Immer in Richtung Licht. Mehrere hundert Meter geradeaus und dann links, wo soeben der zweite Wagen in Flammen aufging. Keine 20 Meter weit weg. Schräg gegenüber auf der anderen Seite der Straße. Plötzlich war sie völlig ruhig. Sie holte die kleine Ixus aus der Manteltasche und fotografierte. Sie checkte kurz, ob sie alles hatte. Den brennenden Wagen, halb links einen tanzenden Jugendlichen, nur den Abdruck, wie ein Scherenschnitt, aber bewegt, voller Elan. Ihr ganz persönliches Foto des Abends.
Die Leute sind erstaunlich zimperlich geworden, ziemlich leicht zu erschrecken. Eine weinerliche Truppe, die bei den ersten Toten die Fassung verliert.
Je besser es uns geht, desto weniger halten wir aus.
Wir sind zu fett, wir bewegen uns zu wenig, so sehr das auch in diesen Zeiten die Devise ist.
Die halbe Welt ist schließlich in Bewegung. Die Chinesen, wie man sieht.
Die Tigerstaaten.
Indien.
Pakistan.
Alle auf dem Sprung. Alle bereit, uns zu überrollen.
Die zornigen jungen Männer Arabiens nicht zu vergessen oder wer immer sonst uns unseren Platz an der Sonne streitig machen will.
Die Frage ist, wer weckt uns auf?
Wissen wir, was wir wollen?
Die Pressekonferenz dauerte keine halbe Stunde. Josina hatte ihm geraten, nur ein kurzes Statement. Analyse der Lage, Antwort des Staates, dann ausgewählte Fragen, die man am besten sammelte und dann beantwortete, wie es einem gerade passte.
Eine Frage. Welche Sprache haben Sie für diese Leute? Wie nennen Sie sie?
Interessant. Politik ist Sprache. Sprache ist Politik. Der eine redet, der andere zündet Autos an. So kann man sich natürlich nicht verständigen. Ich kann nicht behaupten, dass mir diese Leute besonders sympathisch sind. Lost Generation schlagen sie vor. Das klingt nett, irgendwie nach Opfern, als könnten sie gar nicht anders. Aber da habe ich meine Zweifel. Es gibt bandenmäßige Strukturen. Arbeitslose Jugendliche, die wütend sind, na gut. Aber das ist kein Grund, halbe Stadtteile in Schutt und Asche zu legen. Lumpenproletariat, hätte man früher gesagt. Lesen Sie das mal nach bei Marx.
Er plädierte für Ruhe und Gelassenheit und forderte die Medien zu sachlicher Berichterstattung auf. Die Bilder waren dramatisch, aber es waren eben nur Bilder. Während der Rest des Landes wie jeden Morgen brav zur Arbeit ging und über die Krawalle mehrheitlich den Kopf schüttelte.
Der Rest ist Routine,
dachte er.
Etwas ballt sich zusammen. Energien können sich vorübergehend bündeln, aber sie erschöpfen sich auch.
Das Erstaunlichste war, etwas in ihm begrüßte die Krawalle auch. Sie belebten ihn. Er langweilte sich nicht mehr. Er gestand sich ein, dass er sich in letzter Zeit oft gelangweilt hatte.
Bist du etwa nervös?
Schon vor Ablauf der ersten Woche wirkte Nick nervös.
Das haben wir im Griff. Mach dir keine Sorgen.
Die Frage ist, wann?
Mit einem Tobenden kannst du nicht reden. Er muss erst aufhören damit. Lass sie toben. Dann reden wir.
Offenbar hatten sie sich getäuscht. Sie hatten in die falsche Richtung geschaut. Die Gefahr kommt von draußen. Jemand bringt sie mit, sie wird importiert, hatten sie gedacht. Und jetzt machten sie die Erfahrung, dass sie von innen kam.
Ich warne dich.
Die Öffentlichkeit haben wir fürs Erste auf unserer Seite, aber was ist mit Nick? Mit Nick gibt es demnächst ein Problem, sag ich dir.
Hüte dich für Nick. Okay. Was noch?
Ja, dein alter Freund Kleist hat sich gemeldet. Ein Fax aus Kabul. Nicht sehr lang. Er hat die Bilder auf CNN gesehen.
Jemand hatte ein Bild und setzte sich in Bewegung. Was er machte, klang nebulös. Einmal sagte er ich, einmal wir, die Agentur, meine Leute. Er sagte Politik und meinte die Handlungsfähigkeit von Regierungen. Er oder sie, wer immer das war, berieten Regierungen.
Lass dich anschauen. Du siehst gut aus. Nicht schlecht für einen Minister, der mit brennenden Vorstädten zu kämpfen hat. Wie lange haben wir uns nicht gesehen? Fast ein Jahr. Vielleicht unterhalten wir uns mal, was ist, was noch werden kann. Womit man sich nicht abfindet, obwohl es der Fall ist.
Früher hatten sie sich alle paar Monate getroffen. Es gab keinen Vertrag, man redete. Auch die abwegigsten Gedanken waren erlaubt. Je abwegiger, desto besser. Wo wollen wir hin, mit welchen Mitteln? Immer unter vier Augen, eigentlich nicht mal Telefon, nichts Schriftliches. Denn die Schrift war der Tod der Politik.
Ich wusste gar nicht, dass du in Kabul bist. Was machst du in Kabul?
Keine Ahnung. Ich steige in Kabul in den Flieger und weiß nicht, komme ich zurück, ziehe ich weiter in den Osten, interessiert mich das noch? Oder sollte ich für eine Weile hier sein? Interessiert mich, was hier ist? Es scheint etwas in Bewegung zu kommen, hier bei euch. Der ganze Westen scheint in Bewegung zu kommen.
Es haben ein paar Autos gebrannt.
Das ist das, was man sieht. Die Frage ist, was sieht man nicht oder erst auf den zweiten Blick? Mein Eindruck ist, diese Jugendlichen sind überrascht. Sie haben sich das nicht zugetraut. Dass sie auf einmal etwas in der Hand haben, obwohl sie gar nicht wissen, was damit anfangen. Eine kleine Krise, sagt CNN. Ich mag ja Krisen.
Ich sehe weit und breit keine Krise.
Was sagt Nick? Seid ihr euch einig, wie ihr vorgeht?
Selden gab zu, dass das der heikle Punkt war. Wie verhielt sich Nick? Welche Rolle spielten seine Berater, seine Truppen in Partei und Fraktion, seine Lakaien im Kabinett?
Ach so, fast hätte ich's vergessen.
Eine Journalistin hatte ihn gefragt. Sie wollte gerne ein Interview. Hanna so und so.
Einen Termin. Okay.
Hanna redete nicht lange herum und erklärte, was sie sich vorstellte.
Ihr Privatleben interessiert mich nicht im geringsten.
Sie wollte seinen Alltag, Krawalle hin oder her, seinen normalen Tagesablauf in großen und kleinen Blöcken, die Stunden am Schreibtisch, in Konferenzen, auf Reisen, der Rhythmus der Zeit, auch wenn sie vergeudet war, was dann noch blieb, der private Rest.
Ach das, danke, kein Bedarf.
Sie erklärte ihm, was sie meinte. Ihr Credo war, man konnte über Menschen bloß schreiben, wenn man sie bei der Arbeit sah. Ihre Bewegungen, ihren Blick, wenn sie sich selbst vergaßen. Das heimliche Feuer, das, was einen Menschen antrieb. Das wollte sie sehen. So viel wie möglich davon. Und dann reden. Was hatte sie gesehen, was er. Sie wollte ihn haben, wie er gerade war. Die Fotos ohne Blitz und großes Arrangement.
Dann das Interview.
Das war nicht ausgemacht.
Sie sagte, sie würde ihn gerne begleiten. Gleich nachher. Später. Zu irgendwelchen Terminen. Nur aus der Ferne.
Ich bedauere.
Ich habe 4 Seiten. Es ist Wahlkampf, weil immer Wahlkampf ist. Und ich habe 4 Seiten.
Sie ließ sich seinen Terminkalender zeigen. Seinen Füller. Die Unterschriftenmappen. Das Regal mit den Büchern. Das Telefon. Sie machte Bilder von seinen Händen. Sie wollte einen Bericht aus der Werkstatt der Macht, aber so, dass am Ende offen blieb, ob es diese Macht auch gab. Er rauchte und schwieg. Er folgte ihren Anweisungen.
Nun die Fragen.
Ja, was habe ich? Das Papier, Ordnung, Routine, der Tod.
Die moderne Journalistin.
Es ist immer dasselbe Thema. Was macht ein Politiker, der Mann des Staates? Was kann er bestimmen? Darüber möchte ich schreiben.
Sie zitierte das eine oder andere Vorurteil, halbgare Ressentiments gegen die da oben, die üblichen Reflexe, Gespräche in der Fußgängerzone.
Männer nur immer unter Männern. Der Leerlauf der Sprache. Ein Leben im Elfenbeinturm. Gepanzerte Limousinen.
Ich glaube nicht, dass das die Fragen sind.
Er hielt hier einen kurzen Vortrag über innere Sicherheit, die Unruhen, die Demonstrationen, was ihn daran beschäftigte, wovon er dachte, dass es die Wähler beschäftigte. In letzter Minute kam er auf ihre Frage.
Wer denkt schon an den Tod? Denken Sie an den Tod? Ich nicht. Oder besser, indem ich an ihn denke, versuche ich ihn mir vom Leibe zu halten. Man grüßt und wird wieder gegrüßt. Der andere gibt Auskunft über seine Absichten. Ich plane keinen Angriff. Nicht jetzt, ein andermal. Man versucht zu verhandeln für den Fall der Fälle. Den Rest der Geschichte kennen Sie.
Es sind Bilder wie aus einem Bürgerkrieg.
Bei einem Anschlag auf eine Antidrogeneinheit der Polizei sind mindestens 11 Menschen...
Spätabends im Fernsehen erkannte sie ihn kaum wieder. Er wirkte angespannt, fast nervös. Auch weil die Nachrichtenlage weiterhin verworren war.
Und unsere Gedanken gelten den Familien der Polizisten. Sie sind Opfer einer feigen und abscheulichen Tat geworden.
Es schien Verletzte gegeben zu haben, womöglich auch Tote. Unten im Süden bei einem Sturm auf eine Polizeiwache, bei dem die gesamte Inneneinrichtung verwüstet und dann in Brand gesetzt worden war. Die diensthabenden Polizisten hatten zu fliehen versucht und waren von einer Bande Jugendlicher mit Totschlägern in das brennende Gebäude zurückgetrieben worden. Noch in der Nacht werde ein Krisenstab zusammentreten, kündigte Selden an. Einer seiner Mitarbeiter sei unterwegs, um sich vor Ort ein Bild zu machen und die Verletzten zu besuchen.
Die Bilder sind natürlich schlimm. Die vielen Toten, die Verletzten, ihre versehrten Körper unter diesen Decken aus Alufolie. Das, was man davon zu sehen bekommt, was man sich ausmalt. Die Verbrennung, die Verstümmelung.
Im Grunde will das niemand sehen. Man wendet sich ab, dann wieder geht der Blick zurück, weil es doch schließlich mal Menschen waren. Leute wie du und ich, aus denen Zombies geworden sind.
Man fragt sich, warum? Warum sie?
Man denkt, ist es eine Strafe?
Aber für was? Haben sie die Strafe verdient?
Warum zum Beispiel gehen sie auf diese Märkte?
Sie verlassen ihre Häuser.
Sie lieben es, unterwegs zu sein.
Sie bewegen sich in der Menge, was natürlich der reine Wahnsinn ist.
Die Zeiten, da wir Nomaden waren, liegen doch schon eine Weile zurück.
Warum werden sie nicht endlich sesshaft?
Am nächsten Morgen um 9 war die erste Sitzung. Einer der Polizisten war am frühen Morgen seinen Verletzungen erlegen. Bei 2 weiteren wusste man noch nicht.
Hier, frisch aus der Druckerei, die ersten Fahndungsplakate.
Man sah alle möglichen Gesichter, Szenen, die in mühevoller Kleinarbeit aus einem Meer von Videoaufnahmen herauspräpariert worden waren. Kleine schwarze Teufel in Aktion, die man anhand ihrer Kleidung zu identifizieren hoffte.
Das Neueste ist, dass sie sich verabreden. Auch zum Sturm auf die Wache letzte Nacht scheinen sie sich verabredet zu haben. Aber da sind wir dran. Ein paar Freaks aus dem Haus grasen seit Tagen das Internet ab. Wir kontrollieren die einschlägigen Chatrooms und haben diverse Telefone angezapft.
Klingt nicht gerade berauschend.
Wir haben zu wenig Kräfte. Falls sich die Unruhen weiter in diesem Tempo ausbreiten, sehe ich schwarz. Dann können wir nur zuschauen und warten, bis die Feuer von selbst ausgehen.
Die Frage ist, warum? Warum bei uns? Warum jetzt?
Und schon fahren wir. Ein paar Fragen hätte ich ja noch.
Haben Sie wieder einen Zettel? In Ihrer Handtasche einen Ihrer berühmten Zettel?
Nein, diesmal nicht.
Sie sprachen über Männer und Frauen in der Politik. Wie sie sich kleideten. Wie sie sich tanken. Die unendlich lange Geschichte der Blicke. Die eine Geschichte der Macht war.
Ein Mann lenkt die Blicke von seinem Körper weg. Eine Frau zieht sie auf sich, ob sie will oder nicht.
Ich wusste gar nicht, dass Sie für ein Intellektuellenblatt arbeiten.
Über die Krawalle kein Wort.
Warum um alles in der Welt macht einer das? Was ist der Kern? Geld, Sex, Macht, na gut. Was sonst? Ich komme immer wieder auf den Tod. Wir alle sind ersetzbar. Was also wird bleiben vom Leben eines Ministers, von dem man sagt, er ist der starke Mann? Aber vielleicht will er gar nicht.
In ein paar Wochen ist alles vorbei. Sie werden sehen. Wir möchten etwas verändern in diesem Land und dann die nächsten Wahlen gewinnen.
Aber das ist nicht sicher.
Ihr Kleid gefällt mir.
Ja, das auch.
Die Halle fasste schätzungsweise 1000 Zuhörer und war fast voll. Sie sah lange Tische und Bänke, Leute, die tranken und diskutierten oder bloß warteten. Manche hielten Transparente hoch, Tafeln mit handgeschriebenen Parolen, alles in der grobschlichtigen Grammatik der Forderung. Jetzt, auf der Stelle, nicht morgen. Mehr Nein als Ja. A statt B. Wir können noch anders.
Gewerkschaftler, kleine und mittlere Angestellte, Dienstleister aller Branchen. Im Grunde unsere Leute. Auch wenn sie derzeit ein bisschen böse auf uns sind.
Peer brachte Hannah an die Bühne und verschwand.
Okay. Viel Glück.
Überall Scheinwerfer, Kameras. Auf der Bühne ein Pult mit einem Dutzend Mikrofonen. Das Logo der Partei. Die Formel. Eingedampfte Propaganda. Sie stand halb links in der Nähe eines Ausgangs, damit sie notfalls wegkam. Denn wenn sie genug hatte, wollte sie immer schnell weg. Die Leute standen auf. Sie riefen seinen Namen. Abwechselnd eine Parole und seinen Namen. Als wollten sie einander beschwören. Ihren verlorenen Glauben, den Mann, der ihn hoffentlich erneuerte. In diesem Dom aus Licht und Lärm, der verhaltenen Drohung. Hannah stand etwas weit weg, deshalb bekam sie nicht alles mit. Aber sie sah die Hände, über dem Kopf seine wie gefalteten Hände, mit denen er den Saal begrüßte. Oder wenn die Karawane stockte, wie er mit einzelnen Leuten redete, der sich huldvoll neigte und hörte, was sie ihm sagten, wie sie beteten. Die Karawane ließ sich Zeit, Gebete und Formeln, der schutzlose Körper. Es kommt nicht darauf an, was er sagt, dachte sie. Das, worauf es ankommt, ist ohne Sprache. Die Art und Weise, wie er sich bewegt, mitten in dieser Menge. Sie müssten sich nur verabreden und den Kreis schließen, dann wäre er verloren. Die Rede interessierte sie nur am Rande.
Liebe Freunde, liebe Genossen, was eigentlich ist ein Staat?
Gefahren und Chancen unter Berücksichtigung der aktuellen Lage.
Der Staat gehört uns.
Sie machte sich Notizen zum Rhythmus, über das Drumherum, was die rechte Hand tat, was die linke, seine Atemtechnik, die Kunst der Pause. Später würde sie ihn nach der Wand fragen müssen, hinter der Bühne, was da genau war. Eine gemauerte Wand aus Stein und Mörtel. Oder bloß ein Tuch, eine riesige Leinwand, der verhüllte Fluchtweg. Als alles vorbei war, wollte er, dass sie noch mitkam auf ein Glas Wein.
Was trinken Sie?
Sie kamen auf seine Vergangenheit. Sie wollte wissen, wie man Konkurrenten aus dem Weg schafft, wer ihn verraten hatte, die Liste seiner Opfer, die aber weitgehend bekannt war.
Aha. Und dann wissen Sie Bescheid.
Ich frage nur.
Sie lesen zu viel Shakespeare. Sie haben ein bestimmtes Bild. Schwarze Romantik mit einem Schuss Hollywood, würde ich sagen. Eine Gruppe von Verschwörern plant ein Attentat auf den Präsidenten, aber die tapfere kleine Journalistin kommt ihnen auf die Spur und kann in letzter Minute das Schlimmste verhindern.
Er bestellte einen 95er Pater Negra Gran Reserva und fragte, ob sie verheiratet sei.
Kein Kommentar.
Sie wollte ihn weiterhin begleiten, die nächsten Tage, in eine andere Stadt, damit sie sah, wie er war, wenn er sich bewegte. Ein paar Fragen zum Leben ohne Politik. Ein paar Impressionen aus dem Bunker.
Ein Leben ohne Politik, kann ich mir vorstellen.
Sie sah ihn in einem Waldstück, an einem See oben im Norden, wie er Holz machte.
Wie entsetzlich das war. Wie glücklich er war.
Wenn die Kameras nicht mehr laufen, ist es aus. Wenn sie dich nicht mehr verfolgen, löschen sie dich auch aus.
Mensch, Hannah.
Sie sah ihn mit einer Axt, wie er geduldig das Holz spaltete, in einer filzigen Jacke, die ein wenig groß geraten war, an einem sonnigen Wintertag in der Nähe eines Hauses.
Mensch, Hannah, Mensch, Hannah.
Mensch, Hanna.
Ihre Frage lautete, was ist Macht unter diesen Umständen, wenn der Tod ins Spiel kommt?
Was ist Macht unter diesen Umständen, wenn der Tod ins Spiel kommt? Die Ohnmacht macht klein. Sie ist leer, das Gegenteil von Fülle, die Macht ist. Aber mit der Zeit dreht sich das Verhältnis um.
Sie hatte Schwierigkeiten, es zu formulieren. Etwas kühlt ab und wird beständig. Sterne und Planeten kühlten ab. Die Leidenschaften, die Begierden. Man wurde verdammt klein, aber auch klug. Sie begann mit seiner Tochter, der grotesken Wahrheit ihres Todes, was das aus ihm gemacht hatte. Seine aufgeraute Syntax, die Stille in seinem Büro, oben im 8. Stock, während sie ihn fotografierte. Sie zitierte aus seinen Reden, ihre Lieblingsstelle über die Erziehung, warum letztlich alles eine Frage der Erziehung war. Sie war einen Tick zu lang, stellte sie am nächsten Morgen fest. Sie musste kürzen, das eine oder andere umstellen, was eine Arbeit von einer Stunde war, mehr als 12 Stunden vor Redaktionsschluss. Sie hatten eine Doppelseite für sie reserviert. Die Geschichte drumherum war ein 10-seitiger Artikel über den Zustand der Regierung. Am frühen Sonntagmorgen beim Frühstück musste sie denken, dass er das jetzt las.
Wo auch immer er gerade ist, Satz für Satz, was ich geschrieben habe, auch was ich nicht geschrieben habe, zwischen den Zeilen die versteckten Botschaften.
Freunde und Bekannte riefen im Laufe des Tages an, auch Kleist, der auf dem Weg in den Nahen Osten war.
Hat er was gesagt?
Mach keine Dummheiten. Machst du Dummheiten, Hanna?
Dummheiten, ich? Wie kommst du darauf?
Selden erkannte sich auf den Fotos kaum wieder. Er konnte nicht sagen, warum, aber er mochte sie nicht. Sie hatte geschrieben, dass es nur Skizzen waren, flüchtige Notizen, im Grunde Material fürs Archiv.
Ich dachte, es freut sie vielleicht.
Als er sie endlich dran hatte, war es fast 10. Sind Sie's? Ja, hallo, wie schön. Ich hoffe, ich störe nicht. Nein, nein. Ich war bis eben unterwegs.
Hier in der Stadt, im Büro. Meine Leute sind alle weg, also habe ich gedacht, rufe ich mal an.
Sie sagte, dass sie an ihn gedacht hatte. Er hörte, wie sie auf und ab ging, zwischen verschiedenen Räumen oder Bestandteilen von Räumen, die er nicht kannte. Sie ging auf Holz. Sie trug Schlappen, sommerliche Sandalen, mit denen sie unablässig in Bewegung war.
Ich habe Ihnen noch gar nicht gesagt, was ich mir überlegt habe.
Manchmal reiste er im Tross, Berater, Mitarbeiter, Experten, begleitet von einer Gruppe handverlesener Journalisten, mit denen er Hintergrundgespräche führte. Off Records, oben in der Luft, auf dem Weg in eine Hauptstadt.
Mein Mitarbeiter macht gerade die Liste für London. Nächste Woche.
London.
Eigentlich sind Sie schon drauf.
Ich bin da drauf. Gut, dann freue ich mich.
Sondertruppen des Innenministeriums in Kampfanzügen. Sie sind immer die Ersten bei jeder Demonstration der Opposition.
Wieder zu gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und der Polizei gekommen. Mindestens 5 Menschen wurden verletzt. Medien berichteten von mehr als 60 Festnahmen.
Über 1000 Beamte, Hubschrauber und Einheiten mit Suchhunden sind bis in den Morgen hinein im Einsatz gewesen. 99 Festnahmen brachte die beeindruckende nächtliche Razzia zu Wege.
Holmes begann wie immer mit dem Überblick. Verhaftungen, Verletzte, die Schäden.
Hörst du mir überhaupt zu?
Das meiste waren Geschichten vom Feuer. Geschäfte hatten gebrannt, Kleinwagen und Limousinen, überall kleine Tupfen Licht in der großen Dunkelheit. Weißer und schwarzer Rauch, glühendes Papier aus Aktenordnern, nachdem ein Büro einer Zeitarbeitsfirma gestürmt worden war.
Du leierst das alles so herunter.
Ich leier? Gut, wusste ich nicht.
Wir wundern uns nicht mehr. Wir schicken Polizisten.
Ich würde gern mal wieder schlafen. Ich schlafe zu wenig.
Interessiert dich noch was daran?
Das Interessanteste kam zum Schluss. Ein kleines Familienproblem. Holmes hatte eine Schwester, Mitte 40, geschieden, alleinerziehend. Ein Junge in der Pubertät. Das Problem war der Junge, Sven.
Jemand hat beobachtet, wie er mit einer Gruppe Gleichaltriger von einer Brücke Steine auf fahrende Autos warf. Zum Glück gab's bloß Sachschaden.
Sven.
Bei der ersten Vernehmung soll er gesagt haben, es handle sich um eine Aktion gegen die Ärsche, die immer nur zusehen. Sie hatten ein Transparent angebracht. Was klotzt ihr so blöd? Ihr seid die Nächsten.
Meine Schwester ist völlig aufgelöst. Er ist 17.
Und jetzt fragt sie sich, was um Himmels Willen sie falsch gemacht hat. Haben die vielen Tiefkühlpizzas ihn auf solche Ideen gebracht? Die Mikrowelle? Es gibt böse Strahlen. Vielleicht hat er zu viel von diesen Strahlen abgekriegt.
Sie versteht es einfach nicht. Hier.
Er zeigte Selden ein Foto, schon etwas zerflettert. Ein pickeliger Junge mit wässrigen Augen, blass und nichtssagend wie der Name. Aber ein Gesicht? Das fand er interessant. Dass es auf einmal ein Gesicht gab, den Ansatz einer Geschichte.
Dieser kleine Scheißer. So sieht er nämlich aus, wie ein verwöhnter kleiner Scheißer. Und jetzt willst du, dass ich ihn da rausboxe? Aber das kann ich nicht. Ich kann mich darum kümmern, dass dein Name aus dem Spiel bleibt, aber das war's dann schon.
Gut.
Nimm ihn dir zur Brust.
Gut, ja.
Wieder im Büro besprach er die Sache mit Peer.
Hör dich mal um. Häng dich ans Telefon. Aber übertreib es nicht.
Wird gemacht. Nick hat um einen Rückruf gebeten.
Nick? Ich warne dich vor Nick. Dieser Nick, gell?
Offenbar hatte er am Morgen ein längeres Fernsehinterview gegeben. Eine Katastrophe. Staatstragendes Gebrabbel über die Zweidrittelgesellschaft. Die armen Jugendlichen in den Vorstädten, einerseits, andererseits. Eher nebenbei hatte er eine Summe genannt. Es ist ein Problem aufgetaucht, also nehmen wir ein bisschen Geld in die Hand. Als Staat haben wir die verdammte Pflicht, das hatte er gesagt. Aber die uralte Geste war, wir geben euch ein paar Millionen und stopfen euch auf diese Weise das Maul.
Just lining up for a departure. I'm pleased to say they've booked the time forward. But
Hannah hatte einen Platz am Fenster, ziemlich weit hinten, über einer der beiden Tragflächen, in denen sich das frühe Morgenlicht spiegelte. Als er sich endlich blicken ließ, war fast eine Stunde vergangen. Er wartete, bis er sie fand, schien zu nicken, suchte ihren Blick. Sie sind da, sagte der Blick.
Was haben Sie an? Ein Kleid. Was noch? Lippenstift? Welche Farbe? Sie haben nicht gut geschlafen. Aber Sie sind da.
Später setzte er sich mal hierhin, mal dahin, hörte zu, machte einen Scherz weiter hinten, wo sie ihn zweimal lachen hörte. Und dann wieder lange Passagen, in denen er dozierte. Am Schluss kam er zu ihr. Er sagte etwas zu ihrem Kleid, was er gedacht hatte auf dem Weg zum Flughafen in einer Limousine.
Was um Himmels Willen mache ich bloß mit ihr, habe ich gedacht.
Was um Himmels Willen machen Sie bloß mit mir?
Sie sind schwierig, sagt unser Freund Kleist. Sagt er wirklich schwierig? Interessant, meine ich mich zu erinnern. Ein bisschen verkorkst vielleicht. Durch zu viele falsche Hände gegangen.
Ich habe mal geschlafen mit ihm, falls es das ist, worauf Sie hinaus wollen.
Mit Kleist? Oh Gott.
In Singapur, Ende der 90er. Ich habe nicht mal geheult danach.
Es ist ein Spiel, dachte sie. Er zerrt etwas ans Licht, aber er schält auch etwas von mir ab. Er sagte etwas zu den kommenden Stunden, seine nächsten Tage, die Hindernisse. Seine Termine hatte dieser Peer.
Ich habe einen Artikel geschrieben.
Sie saß in diesem Flugzeug neben diesem Mann, den sie kaum kannte, und konnte die ganze Zeit bloß flüstern.
Ich ruf sie an.
I would have thought there'd be agreement across the whole house that the first duty of a government is to protect the national security.
Selden hatte sein Statement schon hinter sich. Er mochte diese großen Runden, ihre Rituale, die Wiederholungsschleifen, behutsame Variationen des immer gleichen Themas, die eine Form von Leere produzierten, kontemplative Stille. Es hatte Tote gegeben, Anschläge, mit denen niemand gerechnet hatte. Anschläge, die in letzter Minute vereitelt worden waren. Deshalb waren sie da. Sie saßen im Kreis. Sie kreisten etwas ein, was nach Entschlossenheit klang. Man konnte Kreise enger ziehen. Man konnte jemanden umzingeln und dann zur Strecke bringen, was voraussetzte, dass es diesen jemand auch gab. Als zuständige Minister kannten sie meist nur die äußere Hülle, manchmal nicht mal die Begriffe. Dafür hatten sie die Spezialisten, Fachleute, die sich mit chemischen Zusammensetzungen und Organisationsstrukturen beschäftigten. Flüssigsprengstoff, Moslembruderschaft, Kofferbombe, zentrale Terrordatei, alle paar Wochen eine Handvoll Vokabeln, die sich nach und nach über den gesamten Globus verbreiteten. Erhöhte Sicherheitsstufe, Ministerium für Heimatschutz, RFID-Chip, australischer Taliban. Sie hörten Stimmen, sie trugen Kopfhörer und bekamen in alle Sprachen Babylons die wahrscheinlichen Szenarien übersetzt. Seine Krise hatte niemand groß interessiert. Ein paar höfliche Fragen, hin und wieder das Eingeständnis, dass man etwas kannte, das Schimmern einer Möglichkeit, was vor Jahren bei uns mal war oder wieder sein könnte, unter gewissen Umständen, die aber derzeit nicht vorlagen.
Okay, das war's.
Dann war nicht mehr viel. Eine kurze Pressekonferenz um 4, ein bisschen Hanna, das übliche Geplänkel. Sie saß in einer der ersten Reihen, etwas am Rand, sah einen anderen wieder nicht. Ein- oder zweimal meinte er zu spüren, wie sie zu einer Frage ansetzte, wie sie sich spannte. Später im Flugzeug wollte er wieder zu ihr hin, weil er auf einmal dachte, er habe am Morgen nicht alles mitbekommen, eine chemische Information, ohne die er sich nicht richtig orientieren könnte, ihre Duft- und Lockstoffe.
Alles in Ordnung mit dir?
Ich glaube, ich brauche einen Drink.
Kurz nach dem Start, als sie durch ein aufziehendes Gewitter flogen. Britta hatte für sowas ihre Tricks. Man atmet es einfach weg wie eine Wehe. Schau nach innen, such das Zentrum.
In Wahrheit fürchten wir uns alle.
Ja? Meinst du?
Sein Büro und Holmes hatten angerufen. Kurz nach 6 Kleist aus Tel Aviv, der in einem Café am Strand saß, das vor Jahren in die Luft gesprengt und wenige Tage später wiedereröffnet worden war.
Was machst du in Tel Aviv?
Keine Ahnung. Entspannen nehme ich an. Nachdenken über unsere Feinde. Meistens hänge ich bloß rum, genieße das Meer, die schönen Frauen, die Drinks. Womöglich nicht in dieser Reihenfolge.
Den Artikel hat er natürlich gelesen. Hanna, die kleine Journalistin.
Was macht die Krise? Man bekommt hier nicht viel mit. Hin und wieder ein Schnipselchen von den Demonstrationen, Bilder von brennenden Wagen, in den Zeitungen auf den hinteren Seiten.
Geschichten von einem anderen Planeten.
Das Schlimmste ist vorbei, wenn du mich fragst. Vielleicht ist das gut, aber vielleicht auch nicht, denn dann machen alle nur weiter. Es ist ja seit langem deine These, dass es so nicht weitergeht. Das Dilemma ist, wann begreifen die Leute es? Wenn eine Bombe hochgeht oder es hunderte von Toten gibt? Anna würde wahrscheinlich sagen, ja. Diese ganzen Anschläge, so widerlich sie sind, haben eine interessante Botschaft. Ihr wisst nicht, wer ihr seid. Wer wollt ihr sein? Entscheidet euch. Die Selbstmordattentate, die zerfetzten Leiber in Madrid, London, Djerba oder wo immer. Alles schlimm, aber doch der erste Schritt zur Wahrheit über uns selbst. Geh mal essen mit ihr und frag sie aus, was sie alles liest, wen sie kennt, worüber sie sich Gedanken macht.
Als wäre sie seine Tochter.
Schau mal, so eine tolle Tochter habe ich.
Du bist nicht bei der Sache. Egal.
Es begann zu nieseln, als Britta das letzte Stück durch den Wald fuhr. Aber das machte nichts. Sie war fast da und sie war allein. Sie konnte spüren, wie ihr sofort leichter wurde. In diesem heiligen Moment, wenn nach der letzten Biegung die rote Fassade zu sehen war. Die grünen Fensterläden, Rasen, Beete, hinten links ein glitzerndes Stück Wasser, das Gartenhaus. Im Haus war es wie immer kühl. Es Sie öffnete Läden und Fenster, ließ die späte Nachmittagswärme herein und zog sich schnell um. Sie machte sich etwas zu essen, hörte seine Stimme auf Band, eher genervt. Später auch im Radio. Fetzen von einer PK, seine Einschätzung der Lage im Lichte der neuesten Ereignisse. Offenbar gab es etwas. Etwas war neu, aber nicht mehr ganz. Sie hat es bloß noch nicht mitgekriegt.
Auf einem beliebten Markt mitten in der Hauptstadt. Zwei junge Libanesen haben sich in die Luft gesprengt.
Wie bitte?
Um die Mittagszeit.
Es war von Toten und Verletzten die Rede. Erst hieß es über 50. Dann wurden die Zahlen stark nach unten korrigiert. Jetzt stiegen sie langsam und kontinuierlich wieder an.
Es ist nicht wahr. Ich glaube nicht daran. Ihr erfindet das bloß.
Darüber hatte sie mit selten mal gestritten.
Ihr macht euch eure Feinde selbst. Wer sagt mir, dass sie nicht von euch bezahlt sind? Wahrscheinlich gibt es Agenturen dafür. Aufwendige Castingshows für die Rekrutierung immer neuer Feinde. Sie müssen sich Bärte wachsen lassen. Ein stechender Blick für ihre Gedanken. Dann nehmt ihr sie in Sold und zeigt ihnen, wie das geht. Die ganzen Waffen, die Bomben, wie man mit Flüssigsprengstoff hantiert. Zum Schluss werden die Märtyrer-Videos gedreht. Für ein paar Handvoll lumpige Euros in einem winzigen Studio mit Al Jazeera-Dekoration. Ein paar ausgewählte Zitate aus dem Koran. Und dann haben wir wieder den Salat. Das Problem ist, dass ihr euch langweilt. Es bewegt sich zu wenig. Also sorgt ihr für Bewegung. Macht ist Bewegung. Die Bilder im Fernsehen sind Bewegung.
Mensch, Britta.
Sie saß in der Küche auf dem Sofa und hörte Radio. Die Zahl der Toten war noch einmal gestiegen. Von 9 auf 11. Was sie noch immer seltsam enttäuschend fand. Es gab Schwerverletzte, über 30, wie es hieß. Sie rechnete eine Weile hin und her und kam auf eine Zahl um die 20, was schon besser klang, beinahe dramatisch.
Die aktuelle Stimmung ist, dass man besser die Klappe hält. Alles ist schlimm. Es hat Tote gegeben, also überlegt euch, was ihr sagt.
Es hat Tote gegeben. Also überlegt euch, was ihr sagt.
Es ist mal wieder die Stunde der Affirmation. Die Leute sollen zusammenrücken, nicht so kleinlich sein, aufhören, alles schlecht zu machen. Was so klingt, als bestünde das halbe Land aus Kritikern. Aber das ist Quatsch.
Ja, genau.
Wir kritisieren fast alles. Häuser, Parteiprogramme, die neue S-Klasse, das Fernsehen, Waschmaschinen und Restaurants. Die letzte Komödie mit Hugh Grant, auf die nun wirklich niemand gewartet hat. Den ewigen Hickhack in der Politik, Reform und Reformchen. Alles, was gemacht ist, was als Ware auf den Markt drängt, obwohl die Märkte bekanntlich verstopft sind. Jemand hat seinen ersten Roman geschrieben. Mein Gott, war das wirklich nötig? Hätte er uns das nicht ersparen können? Wir sortieren, wir wählen aus, wir werfen weg. Die meisten Leute sind auf solche Hilfe angewiesen. Sie tappen im Dunkeln, brauchen Orientierung. Das alles kriegen sie von uns.
Bitte nicht.
Bitte nicht.
Wenn es nach uns geht,
auf keinen Fall.
Lass es lieber.
Das und das sind unsere Gründe. Warum etwas nichts wird, warum jemand gescheitert ist. Lass es lieber. Lass andere ran. Du kannst es nicht. Bitte, verschon uns.
Mania wollte immer wissen, was er träumte. Aber meistens schlief er einfach ein und hatte am nächsten Morgen nur Splitter. Flüchtige Szenen, in denen er Zeuge von Erschießungen war. Versteckt hinter einem Stapel Holz, einem zerschossenen Wagen. Diesmal war Rubber mit einem alten Range Rover unterwegs. Auf einer schmalen Bergstraße. Sein Gefühl war:
ehemaliges Jugoslawien. Anfang. Mitte der 90er.
Der Krieg war vorbei, aber noch nicht lang. Überall Spuren der Verwüstung. Ausgebrannte Panzer, verlassene Siedlungen, in denen kaum Menschen waren.
Hallo? Ist da jemand?
Die eigentliche Szene spielte in einem Dorf, nahe einer Kirche, wo er sie plötzlich hängen sah. 7, 8 Männer. Mitten auf einem schattigen Marktplatz baumelten sie im Wind. Die Gesichter sehr friedlich, erschöpft, wie nach schwerer Arbeit.
Hallo!
Sein erster Gedanke war Partisanen. Dann:
Komisch. Euch kenne ich doch.
Er erkannte den Premier, ein paar seiner Minister, weiter hinten 2, 3 Bosse, alle mit Pappschildern um den Hals, kunterbunt gekleidet. Jemand hatte Mickey-Maus-Figuren aus ihnen gemacht. Ich bin Goofy, tot den Verrätern. Ich bin Donald Duck, Schande allen Kollaborateuren. Immer mit derselben Schrift, von der er glaubte, sie schon gesehen zu haben.
Das sieht euch ähnlich.
Er stand eine Weile da, ungläubig, auch stolz, dass er das entdeckt hatte, dass er der erste Zeuge war.
Happy birthday to you.
Die Stimme gehörte Mania.
Happy birthday.
Er hatte geträumt. Es war Sonntagmorgen. Es war sein Geburtstag.
Happy birthday.
Deshalb hatte sie gesungen.
Lieber Robert.
Oh Mann. Was für ein Traum.
Er rappelte sich hoch, in Gedanken noch in diesem Traum, bei diesen baumelnden Gestalten.
Hier, dein Kaffee. Zur Feier des Tages.
Ein Geschenk hatte sie auch. Ein rotes T-Shirt mit der Aufschrift They never come back, do they? Und auf der Rückseite die Köpfe von Marilyn Monroe und Che Guevara.
Ja, gefällt's dir? Jetzt der Traum.
Eigentlich wollte er bloß in Ruhe frühstücken, aber sie ließ nicht locker. Sie wollte mal wieder raus, wie damals mit den Jungs, eine Aktion mitten in der Nacht. Etwas sprühen, etwas kaputt machen, damit sie spürte, dass sie noch im Leben war.
Super. Einfach aufgehängt. Puh. Und wer warst du? Ein Reporter oder was? Ein Schriftsteller?
Das Lied kannte er bereits. Jemand macht die Drecksarbeit und der oberschlaue Rubber schaut wie immer nur zu.
Wenn ich Geburtstag hätte, würde ich mir das wünschen. Dass du mich mal mitnimmst zu deinen Leuten unten am Hafen. Dass du mir mal erklärst, wo du dich rumtreibst, bevor du die halbe Nacht am Computer sitzt.
Das wusste er leider selbst nicht genau. Er wartete, machte sich Notizen, suchte nach Verknüpfungen.
Bitte.
Unten an den Docks kursierten seit Wochen Gerüchte über eine bevorstehende Privatisierung des Hafens. Aber seine Kollegen, wenn er sie darauf ansprach, zuckten bloß mit den Schultern.
Bitte. Hörst du mir überhaupt zu?
War er fertig, stromerte er durch die Stadt. Er war erstaunt, was es alles gab. In muffigen Souterrains, dämmerige Suppenküchen, Schuldnerberatungen. Weiter draußen die Obdachlosenasyle. Alles sehr eng. Mit lumpigen Gestalten, die ihn aus weiß gestrichenen Stockbetten anstarrten. Er klopfte bei lokalen Arbeitsloseninitiativen an, fragte nach der Stimmung, setzte sich in Wartesäle von Ämtern und hörte zu, wie die Leute redeten, was sie hofften, wie gedemütigt sie sich fühlten.
Was? Ich glaube nicht, dass dich das interessiert.
War er wieder zu Hause? Surfte er durchs Netz. Wo immer sich etwas bewegte, dokumentierte er es. Winzigkeiten über die Krawalle, die in den großen Medien nicht vorkamen. Informationen von obskuren Websites, der ganze Tagebuchkram in den Blogs, aber live von Leuten, die wirklich dabei gewesen waren. Das alles versuchte er zu sehen, vorläufig zu sortieren und dann aufzuschreiben.
Aber warum? Wem bringt das was?
Sie hatte Erfahrungen mit Büchern. Sie las Liebesgeschichten, manchmal einen Krimi. Also konnte sie sich ansatzweise vorstellen, was das bedeutete. Eine Geschichte mit richtig vielen Figuren. Sich ausdenken, wie sie redeten, was sie taten und das dann Tag für Tag geduldig aufs Papier zu bringen.
Ist es das, was du machst?
Er hatte die ganze Zeit das Gefühl, Er wisse einfach nicht genug. Er war bald 40 und kannte noch nicht mal alle Planeten.
Man darf nichts weglassen, sonst ist es falsch. Auf den Zusammenhang kommt es an.
Waren die Toten der Zusammenhang oder zerstörten sie ihn? Erst wenn man wusste, wie alles zusammenhing, konnte man es kritisieren. Hieß das aber nicht am Ende doch auch, einverstanden zu sein? Wer Nein sagte, ließ etwas weg. Er reduzierte das Material, um dann Nein zu sagen.
Kann man alles im Blick haben und dann noch Nein sagen?
Unser Mitgefühl und unsere Gedanken gelten den Familien...
Selden begann sehr leise mit gesenkter Stimme, 2-3 Minuten lang, in denen er ausschließlich über die Toten sprach, ihre Angehörigen, die Verletzten. Er gab ganz offen zu, dass er geschockt war, warnte aber vor allzu schnellen Erklärungen.
Wir haben den ein oder anderen Namen, die groben Koordinaten, Mutmaßungen über die Motive. Warum sind wir überrascht? Es fehlt der Zusammenhang. Die Geschichte ergibt keinen Sinn. Sie fällt auf uns herab wie eine Plage.
Er machte ein paar Bemerkungen über den Tod und die Politik. Dass man mit Toten keine Politik macht.
Sie erinnern uns an unsere Grenzen, was wir nicht vermögen. Obwohl das ja der ursprüngliche Sinn und Zweck aller Politik ist, dass es keine Toten gibt.
Er lobte die Arbeit der Sicherheitsorgane, ihr schnelles und entschlossenes Handeln, wenngleich es hier und da Unzulänglichkeiten gegeben hatte, im ersten Chaos vor Ort, als niemand wusste, was geschehen war, mitten in diesem Gewusel im hintersten Winkel des kleinen Marktes, in dem die Bomben gezündet worden waren. Er bat die Öffentlichkeit um Geduld. Er bat darum, die Behörden in Ruhe arbeiten zu lassen.
Die Damen und Herren der Opposition haben Fragen gestellt. Auf manche gibt es Antworten, auf manche nicht. Jemand versucht, uns aus der Fassung zu bringen, aber die Antwort kann bloß sein, wir bleiben, wer wir sind. Wir verteidigen unsere Werte. Wir lassen uns nicht auseinanderdividieren.
Die Devise der Opposition schien zu sein, reden wir über die Toten.
Sie haben über die Toten gesprochen, Herr Minister. Wir alle sind entsetzt, aber wir haben Fragen. Es gibt Zusammenhänge, auch wenn Sie hier und heute behaupten, es gäbe keine. Wir stecken in einer Krise, die sich immer weiter zuspitzt. Also reden wir darüber, wer sie gemacht hat.
Der Tod eines Jugendlichen hat in mehreren Städten schwere Krawalle ausgelöst.
Nachricht an alle. Hörspiel in 2 Teilen nach dem Roman von Michael Kumpfmüller. Bearbeitung der Autor. 1. Teil.
Mit Götz Schubert als Innenminister Selden. Erzählerin Traute Höss. Erzähler Christian Redl und Michael Rotschopf. Sowie Tonio Arango, Simon Böhr, Martin Brauer, Maike Droste, Judith Engel, Michael Evers, Marian Funk, Christian Gaul, Hans-Peter Hallwachs, Burkhard Klausner, Shelley Kupferberg, Thaddäus Meilinger, Maximilian von Pufendorf, Udo Schenk, Thomas Schmidt, Lena Stolze.
Ton: Bernd Friebel. Technik: Susanne Bayer. Regieassistenz: Paul Frick. Regie: Leonhard Koppelmann. Produktion: Deutschlandradio Kultur 2009.